herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview. Ich freue mich, unseren heutigen Interviewgast begrüßen zu dürfen, Uli Gehring. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ja, sehr schön. Ich erzähle auch gleich was zur Kontaktaufnahme, wie diese erfolgt ist. Doch vorab wieder eine kleine Anmoderation für die Hörerinnen und Hörer, damit diese wissen, wer denn heute unser Interviewgast ist. Dazu, Herrn Uli Gehring ist Diplompsychologe, hat eine Ausbildung in der Gestalttherapie durchlaufen und ist Geschäftsführer der GK Quest Akademie. Er ist Trainer und Berater für Verbände, Unternehmen und soziale Einrichtungen, Coaching und Supervision von Teams und Einzelpersonen sowie Trainer in Motivational Interviewing. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Organisationsentwicklung für Einrichtungen im Sozial- und Gesundheitsbereich, betriebliche Gesundheitsförderung sowie Motivational Interviewing in Gruppen. Und das ist ja auch unser heutiges Thema. Im Rahmen des Aufbaus unserer E-Learning-Plattform hatte ich mit Herrn Weber, unserem Geschäftsführer, über das Thema Motivational Interviewing gesprochen. Und sowohl er wie auch Frau Bielstein, die auch Gesellschafterin der BSG ist und hier auch Leiterin der psychosozialen Dienste, ja, haben beide in ihrer Einrichtung die Ausbildung durchlaufen. Und umso spannender fand ich es einfach, ja, sie dann zu fragen, ob sie Lust hätten auf ein Interview mit mir zu diesem Thema. Und ja, das hat glücklicherweise geklappt. Und bevor wir richtig einsteigen, vielleicht eine allgemeine Frage für diejenigen, die es gar nicht kennen. Was ist Motivational Interviewing überhaupt?
Gute Frage, sehr gerne. Danke, dass Sie mich eingeladen haben, dazu sprechen zu dürfen. Freut mich sehr. Genau, Motivational Interviewing ist ein Gesprächsführungsansatz. Das ist wichtig, weil das ein bisschen durcheinander geht. Ab und zu wird es als Beratungsansatz oder Therapieansatz sogar bezeichnet. Aber erstmal ist motivierende Gesprächsführung eine Art, Gespräche zu führen, insbesondere anspruchsvolle, schwierige Gespräche, wo man auf klassischer Weise Widerstand stößt. Das also ist eine Art, Gespräche zu führen. Das ist es erstmal.
Genau. Und wo kommt es her?
Genau, es kommt aus dem Suchtbereich ursprünglich. Und im Suchtbereich wurde über Jahrzehnte sozusagen sehr konfrontierend gearbeitet und Bill Miller, einer der wichtigsten Suchtforscher, die wir weltweit hatten in den letzten Jahren, der ist immer noch tätig, aber nicht mehr als, der war Psychologe in New Mexico, in Albuquerque, New Mexico, inzwischen emeritiert. Der hat diesen Ansatz entwickelt in den 80er Jahren, so ein bisschen als Abgrenzung zu dem super konfrontierenden Ansatz, den es in der Suchtarbeit gab. Und die motivierende Gesprächsführung, ich sage vielleicht mal kurz die klassische Definition, wenn ich darf.
Sehr gerne, klar.
Also die Motivational Interviewing ist ein personenzentrierter, direktiver Ansatz zur Steigerung intrinsischer Veränderungsmotivation durch das Erforschen und Auflösen von Ambivalenz. Also das ist sozusagen die klassische Definition und hier wird deutlich, da kommt Carl Rogers vor, also es ist eben klientenzentriert und direktiv. Carl Rogers hat ja von non-direktiv gesprochen. Also hier werden Gegensätze miteinander sozusagen in Übereinstimmung gebracht. Es geht um intrinsische Motivation und das Thema, wie ich intrinsische Motivation, das heißt ja etwas, was ich wegen der Sache selbst mache. Also wir nennen das auch so ein bisschen als Bild die innere Moorrübe. Also die äußere Moorrübe hält man sozusagen dem Tier vor die Nase, damit es schneller läuft. Und die Frage ist eben, was ist die innere Moorrübe von jemandem? Ja. Was ist das, was mich selber wirklich antreibt? Das herauszufinden, das ist das, was motivierende Gesprächsführung möchte, Motivational Interviewing. Und die Idee ist eben nicht zu sagen, wie man früher in der Sucht gesagt hat, Menschen sind unmotiviert. Das war so in der Suchtarbeit über Jahrzehnte, da hieß es immer, die Süchtigen sind sozusagen die unmotiviertesten, die es gibt und die lügen auch und so weiter. Und dann hat die Forschung ziemlich deutlich klargelegt, es gibt überhaupt keine Suchtpersönlichkeit. Also es gibt überhaupt keine Traits, keine Persönlichkeitseigenschaften, die nur für Süchtige gelten. Und dann war klar, dann können die ja auch nicht so ein Persönlichkeitsmerkmal haben wie fehlende Motivation oder irgend sowas wie Lügen oder so. Und dann hat Bill Miller eben gesagt, die sind nicht unmotiviert, die stecken in ihrer Ambivalenz fest. Aus der sozusagen subjektiven Sicht des Süchtigen spricht was dafür, Drogen zu nehmen, Alkohol zu trinken, und es spricht natürlich auch was dagegen, das zu tun. Also jemand, der Leberzirrhose hat, Polyneuropathie und kein Dach mehr über dem Kopf und die Familie hat sich abgewendet, da sprechen all diese genannten Gründe dagegen, Alkohol zu trinken. Und trotzdem tun die es noch, zum Beispiel in der Wohnungslosigkeit. Und da ist die Frage, warum, was treibt die? Was ist das, was sie sozusagen dazu bringt, so etwas völlig Unvernünftiges zu machen? Und dann ist klar, es gibt eben subjektiv gute Gründe dafür, das zu tun. Zum Beispiel, weil es sich gut anfühlt. Zum Beispiel, weil ich dann nicht so alleine bin. Zum Beispiel, weil es auch ein Stück narkotisiert. Weil es einfach die, sozusagen den Scherbenhaufen des Lebens, in Anführungszeichen, den ich hinter mir habe, einfach nicht sehen muss. Weil es unglaublich schwierig ist, davon wegzukommen. Also es gibt subjektiv gute Gründe, weiter zu trinken, aus der Sicht des Süchtigen. Und es gibt natürlich objektiv und auch subjektiv gute Gründe, das nicht zu tun. Und die Grundidee ist eben nicht, dem Süchtigen zu unterstellen, dass er oder sie nicht will, sondern zu sagen, wir müssen mit dem Gegenüber, also jetzt hier in diesem Fall der süchtigen Person, erkunden, herausfinden, was eben die Gründe sind, weiter zu trinken und was auch die Gründe sind, es nicht zu tun. Also das Herauslocken der Ambivalenz und das Erforschen der Ambivalenz, das ist so die Grundidee, und nicht zu sagen, jemand ist unmotiviert, um dann, und das ist das Ziel von motivierender Gesprächsführung, herauszufinden, was will jemand wirklich, was ist seine intrinsische Motivation, was ist seine, in Anführungszeichen, innere Moorrübe, was treibt ihn? Beim, was weiß ich, beim Obdachlosen, wir haben da viel gearbeitet in dem Bereich, könnte es zum Beispiel sein, dass jemand sagt, mein Kind, ich will wieder Kontakt mit meinem Kind haben. Also sowas wäre ein Beispiel. Oder bei vielen, ich will überleben, ich will nicht sterben. All diese Dinge sind mögliche innere Moorrüben, mögliche innere Antreiber, dass ich dann doch die Bürde der Veränderung auf mich nehme.
Verstehe. Das heißt, das wäre ja auch gleichzeitig so die Grundhaltung, um die es im Motivational Interviewing geht. Ne? Also, dass jeder Mensch auch eine innere Moorrübe hat, man muss sie irgendwie nur finden. Ja, genau. Oder können Sie das nochmal in Ihren Worten beschreiben, welches Verständnis vom Menschen, welches Menschenbild beim Motivational Interviewing herrscht?
Ja, genau. Das, was Sie gesagt haben, ist genau so. Und das, da klingt ja schon das Menschenbild der humanistischen Psychologie an. Also Carl Rogers ist sozusagen der Ahnherr für alle qualifizierten Gesprächsführungs- und Beratungskonzepte, wenn man so will. Und das ist natürlich die Grundannahme der humanistischen Psychologie, dass Menschen im Kerne konstruktiv sind und motiviert sind und wir das sozusagen freilegen müssen in der Arbeit mit Menschen. Und insofern ist eine Grundlage von eben motivierender Gesprächsführung, von Motivational Interviewing, die Arbeit von Carl Rogers, aber auch ganz stark, würde ich sagen, die Arbeit von Inso Kim Berg und Steve DeShazer, also die lösungsorientierte Kurzzeittherapie, ein systemischer Ansatz. Also es ist eine Verbindung aus meiner Sicht von humanistischer Psychologie und systemischen Ansätzen. Und es ist ein eklektischer Ansatz. Es ist also nicht theoretisch begründet, sondern der Bill Miller hat aus der Arbeit mit Süchtigen, und er war auch ein begnadeter Forscher, einfach sozusagen aus der Praxis das abgeleitet. Und danach stellte man fest, er hatte sich dann mit Steve Rollnick zusammengetan, das ist auch gut mit psychologischer Theorie kompatibel, mit verschiedenen Ansätzen in der Sozialpsychologie, aber das war nicht die Quelle. Und das Menschenbild von MI ist sozusagen das Entscheidende, das, was Sie gefragt haben. Das ist die Grundlage, das ist Alpha und Omega des Ansatzes. Und deswegen lohnt es sich da vielleicht nochmal ganz kurz hinzuschauen. Es gibt vier Aspekte, die beschrieben werden bei dem sogenannten MI-Spirit, bei dem Menschenbild. Die englisch sprechenden Autoren verwenden das deutsche Wort dafür, Menschenbild, also die Grundhaltung. Und das erste ist, Motivational Interviewing ist partnerschaftlich. Es ist kommuniziert auf Augenhöhe. Mhm. Das ist natürlich auch der heutigen Zeit geschuldet. Ich bin so alt, dass ich noch so Sätze gehört habe wie Lehrerjahre sind keine Herrenjahre. Das könnte man heute nicht mehr ernsthaft irgendwo sagen. Und also wir haben eine Kultur, wir haben, wenn man so will, auch ein Stück narzisstische Kultur, wo einfach Kränkung ein großes Thema ist. Und deswegen macht es Sinn, quasi widerstandspräventiv auf Augenhöhe zu kommunizieren. Das ist sozusagen technisch vernünftig, aber es ist natürlich auch vom Menschenbild her richtig, also auch ethisch begründet, weil wir Menschen eben alle gleich sind. Und deswegen ist Kommunikation auf Augenhöhe und Partnerschaftlichkeit ein wichtiges Merkmal. Das zweite ist, Motivational Interviewing ist entlockend. Das ist das, was Sokrates schon beschrieben hat. Der hat seine Philosophie ja als Hebammenkunst, als Maieutik beschrieben. Und Menschen glauben das, was sie selber sagen. Wenn ich Menschen etwas sage, dann löse ich in der Regel Widerstand oder Reaktanz, wie das die Sozialpsychologen nennen, aus. Weil ich mit dem, was ich jemandem sage, ihm seine Freiheitsgrade nehme, dem Menschen das selber zu sagen. Also arbeite entlockend. Wenn du an Verhaltensänderung arbeiten möchtest, arbeite entlockend. Sag dem Menschen nicht, was er tun soll, sondern entlocke es ihm. Und Menschen glauben das, was sie selber sagen. Und insofern ist das ein wichtiger Ansatz. Das Motivational Interviewing wird ja immer MI oder MI abgekürzt, entlockend arbeitet. Und das Dritte ist, in der Historie, oder sag ich mal, das Dritte ist, es ist akzeptierend.
Ja.
Motivational Interviewing ist akzeptierend. Da steckt die Grundhaltung von Carl Rogers sehr da, sozusagen da drin. Und die Grundidee ist, dass das menschliche Veränderung beginnt, indem ich mich selbst annehme, wie ich bin. Menschliche Veränderung beginnt nicht, indem mein Über-Ich immer sagt, das ist nicht gut, das darfst du nicht und so weiter. Es gibt in der Sucht den Satz, das Über-Ich ist alkohollöslich und insofern ist das etwas, was also nicht unbedingt eine veränderungsförderliche Instanz ist, das Über-Ich, der erhobene Zeigefinger. Also Akzeptanz ist im Umgang mit Menschen wichtig und da gibt es ein paar Unterpunkte, die das nochmal definieren. Das erste ist die von Rogers beschriebene unbedingte Annahme eines Menschen als Menschen. Das ist diese Unconditional Positive Regard. Das zweite ist die Empathie. Also Menschen verändern sich eher, wenn ich empathisch mit ihnen umgehe. Das dritte ist Autonomie betonend. Und das ist in der Tradition der Suchtarbeit etwas, was es da lange nicht gab. Da hieß es immer, wir wissen, was für dich gut ist. Du hast sozusagen... Du kommst mit deiner Freiheit nicht klar und deswegen nehmen wir dir die Freiheit und sagen dir mal, was du machen musst. Das ist aber auch in der Sucht der falsche Ansatz. Deswegen haben wir zusammen mit Joachim Körbel ja auch die zieloffene Suchtarbeit hier entwickelt. Auch sehr spannend. Und das Thema ist Autonomie. Also MI ist autonomiebetonend als dritter Punkt, Unterpunkt von Akzeptanz. Und es ist ressourcenorientiert. Es guckt auf das, was sozusagen da ist. Und schaut nicht ständig auf die Defizite. Und der vierte Punkt des Menschenbildes ist, MI ist geprägt durch Compassion, heißt es im Englischen. In der deutschen Sprache schwer zu übersetzen, wäre auch so etwas wie Mitgefühl oder Anteilnahme. Hier meint es den Aspekt, motivierende Gesprächsführung ist deutlich wirksam. Das haben ganz viele Meta-Analysen gezeigt. Und diese Wirksamkeit kann ich natürlich auch für was nicht Gutes verwenden, zum Beispiel für meinen Eigennutzen. Ja. Und die Grundidee ist, dass das eben unethisch ist und deswegen gehört das zum Menschenbild eben Compassion. MI soll ich einsetzen zum Dienste für mein Gegenüber und nicht für mich selber. Das sind die vier Grundaspekte von motivierender Gesprächsführung. Entlockend, partnerschaftlich, akzeptierend und Compassion.
Sehr spannend. Jetzt haben Sie im letzten Punkt ja auch gesagt, wirksam und haben gerade auch die Haltung dahinter und die Vorgehensweise beschrieben. Inwiefern denn wirksam, beziehungsweise anders gefragt, was ist denn das Ziel? Was kann mit MI erreicht werden?
Genau, das Ziel von motivierender Gesprächsführung ist ja Verhaltensänderung. Motivation für Verhaltensänderung fördern. Also und damit eben Menschen helfen, sich zu verändern. Das ist ja nicht ganz einfach für Menschen und deswegen ist das ein anspruchsvoller Ansatz. Und zugleich ist es so, dass sich MI emanzipiert hat aus der Sucht. Also die in der Sucht war dieses Veränderungsthema ja sehr groß und das gibt es auch in vielen anderen Bereichen. Und es wurde deutlich, dass motivierende Gesprächsführung nicht nur für Sucht, also im Suchtbereich einsetzbar ist, sondern eigentlich in allen Bereichen, wo es schwierige Gespräche gibt. Und damit wurde eben das Ziel Verhaltensänderung übertragen, aber auch letztendlich sowas wie ein Ansatz, wo ich mich in schwierigen, anspruchsvollen Gesprächen nicht zu sehr anstrengen muss, mich nicht zu verkämpfen, mich nicht zu verausgaben. So ist das sozusagen ein implizites Ziel geworden von MI, auch Burnout zu vermeiden bei denen, die eben, wie Sie das sagen, nennen, Heldinnen und Helden in der sozialen Arbeit. Also diejenigen, die sich ja wirklich super anstrengen. Und das ist anstrengend, ständig im Gefängnis mit Leuten zu sprechen, die mich beschimpfen und weiß nicht was oder anderswo. Und deswegen ist das sicher ein implizites Ziel geworden, neben des expliziten Zieles, fördere die Motivation für Verhaltensänderungen, eben auch sowas wie Burnout zu vermeiden. Und deswegen ist es auch so eine Art Siegeszug geworden, was MI, glaube ich, weltweit angetreten ist, dass es einfach überall in verschiedenen Ländern, in den verschiedensten Bereichen sozialer Tätigkeit, kann man sagen, inzwischen Anwendung findet. Und sag ich mal, das Ziel der Motivation ist immer noch da und zugleich steht es nicht mehr nur im Mittelpunkt, aus meiner Sicht, eben Verhaltensänderungen zu fördern, sondern es gibt auch Ziele, die darüber hinausgehen oder sowas wie Burnout eben vermeiden.
Und wenn wir jetzt die motivierende Gesprächsführung anwenden, dann stellt sich mir auch die Frage, welche verschiedenen Phasen werden denn da durchlaufen oder welche Prozesse?
Genau. Also das ist das Schöne an motivierender Gesprächsführung. Ich habe ja gesagt, es ist ein Gesprächsführungsansatz und so viele gibt es davon gar nicht. Es gibt Gesprächsführungsmodelle, da gibt es Watzlawick und mit seinen Axiomen und es gibt im Deutschen Schulz von Thun und super Sachen. Zugleich sind das alles kognitive Modelle, die mir helfen, Kommunikation zu verstehen, die ich verwenden kann, um Missverständnisse im Nachhinein quasi zu beheben. Aber Gesprächsführungskonzepte im Sinne von auch so ein bisschen sowas wie ein Werkzeugkasten, ja, was machst du, wenn jemand sozusagen sagt, du bist doch blöd? Ja? Also wie gehst du damit um? Das gibt es relativ wenig. Es gibt natürlich die gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg, super. Und das baut ja auch auf Carl Rogers auf. Und gerade im Bereich des professionellen Umgangs ist also motivierende Gesprächsführung vielleicht noch hilfreicher als die gewaltfreie Kommunikation, die ich ja auch eben streitenden Parteien dann beibringen kann. Also die motivierende Gesprächsführung besteht aus vier Prozessen. Und die sind wie eine Treppe aufgebaut. Also das erste ist Kontakt herstellen. Ohne Kontakt geht gar nichts. Also engaging heißt es im Englischen. Also stellen guten Kontakt her, Vertrauen fördern. Das ist die Grundidee. Und das ist natürlich sehr anspruchsvoll, aber ohne das geht es nicht. Das zweite ist sowas wie, wir nennen es Auftragsklärung, Anliegenklärung. Also was ist überhaupt das, was mein Gegenüber von mir will? Also ich arbeite vielleicht, in der Schuldenberatung, aber der hat, sein Thema sind überhaupt nicht die Schulden, sondern seine Ehekrise. Also wie kann ich damit quasi umgehen? Was will mein Gegenüber von mir? Was sind die Themen, die wir sozusagen der Reihe nach behandeln können? Und natürlich bin ich nicht die bestimmende Person, sondern es ist mein Gegenüber. Ja. Und insofern ist das wesentlich zu gucken, dass ich am Anfang, nachdem ich Kontakt hergestellt habe, Anliegenklärung, also gucke, was fokussieren wir in unserer gemeinsamen Arbeit. Das dritte wäre dann eben sowas wie Motivation wecken, evoking im Englischen, also wie kann ich was entlocken, was schon da ist. Das baut wieder auf eben diesem Menschenbild auf, was wir eben schon mal besprochen haben. zum Beispiel, indem ich Ambivalenz erkunde und indem ich gucke, was will jemand wirklich, indem ich mit offenen Fragen das eben herauslocke. Und das dritte wäre eben die Veränderung, das vierte wäre die Veränderung zu planen. Das sind die vier wie eine Treppe sozusagen aufgebaute Prozesse, die, wo ich auf, vor und zurückgehen kann. Mhm. Klar ist, ich brauche auf jeden Fall diesen guten Kontakt, dieses Engaging, dieses Vertrauen, die vertrauensvolle Beziehung zu meinem Gegenüber. Das sind die Prozesse. Es gibt vier Prinzipien und ich hatte auch vier Prinzipien. Und ich hatte eben schon gesagt, dass es diese Bezeichnung gibt, es ist direktiv und personenzentriert. Mhm. Und es, hier gibt es zwei, wenn man so will, personen- oder klientenzentrierte Prinzipien. Das ist Empathie. Also ist ja klar, das wissen wir aus der Lehrerforschung, aus der Therapieforschung, aus allem, was wir wissen, Empathie ist entscheidend. Und die methodische Übersetzung dafür ist das aktive Zuhören. Können wir gleich nochmal über die Methoden vielleicht auch sprechen. Ja. Dann kann ich das nochmal erwähnen. Also Empathie. Das zweite ist der geschmeidige Umgang mit Widerstand. Also das wissen wir eigentlich in der Psychologie, in der Psychotherapie seit Jahren. Säge nicht an dem Ast, auf dem ein Klient sitzt, bevor du ihm nicht geholfen hast, eine Leiter zu bauen. Das ist eines von 11 Gesetzen von Kämpfer zur Psychotherapie. Also nimm jemandem nicht den Widerstand. Vielleicht ist es das Letzte, was der Mensch hat. Also gehe geschmeidig mit dem Widerstand um. Das ist eigentlich inzwischen in der Psychologie, in der Psychotherapie, glaube ich, Common Sense. Aber in der Sucht war es eben lange anders. Da wurde dann immer noch konfrontierend gearbeitet. Und hier gibt es eben dann methodisch 9 Methoden, wie ich das sozusagen geschmeidig machen kann. Ja? Also wie ich tanzen kann statt kämpfen. Das ist so ein Motto von Motivational Interviewing. Und das sind die zwei Prinzipien, die eben eher, wenn man so will, klientenzentriert, personenzentriert sind. Und es gibt zwei, wenn man sie so nennen will, direktive oder zielorientierte Prinzipien. Und das erste lautet, entwickle Diskrepanzen. Ein Motiv ist immer der Unterschied zwischen einem Ist-Zustand und einem gewünschten Soll-Zustand. Ja?
Ja.
Also Motiv ist immer ein Mangel. Und deswegen ist die Entwicklung einer Diskrepanz zwischen dem, wie es jetzt ist, und dem, was ich eigentlich will, ein wenn man so will, direktives Prinzip von Motivational Interviewing. Das ist ja das Prinzip des Lernens schlechthin. Erkenntnis kommt aus der Differenz. Also wir brauchen Unterschiede und zugleich ist das etwas, was psychologisch anspruchsvoll ist. Wenn ein Mensch entdeckt, das, was ich jetzt gerade tue, ist überhaupt nicht das, was ich wirklich will, dann ist es durchaus schmerzhaft. Das ist nicht einfach so, dass wir Menschen das machen. Und insofern braucht es genau diese personenzentrierte Annahme, diese Dinge, die ich genannt habe, um sowas überhaupt entlocken zu können. Und aus meiner Sicht, die Kür ist das vierte. Mhm. Und das könnte man so nennen, gibt Menschen, die keine Hoffnung mehr haben, Hoffnung. Also offiziell heißt es Stärke Selbstwirksamkeit. Gibt Menschen den Glauben zurück, dass sie es selber schaffen können. Und motivierende Gesprächsführung wird ja, wie gesagt, in der Drogenarbeit, in anderen Feldern eingesetzt, wo auch ganz viel Not herrscht und Elend herrscht und oft viel Hoffnungslosigkeit. Und deswegen ist das aus meiner Sicht die Kür. Wie kann ich Menschen Hoffnung geben, die keine mehr haben? Das ist, wenn man so will, das vierte Prinzip von MI. Und das ist auch aus meiner Sicht direktiv. Also ich halte Verzweiflung für etwas, was ich gerne abstellen würde. Das ist sozusagen meine Intention. Ich respektiere Menschen, die eben so sein. Würde aber gerne Menschen, die verzweifelt sind, helfen. Ohne dass das hoffentlich ein Helfersyndrom ist. Also das wäre das direktive Menschen Hoffnung zu geben, die keine mehr haben. Das sind die vier Prinzipien und die vier Prozesse, nach denen Sie gefragt
haben. Gibt es denn da auch bestimmte Zielgruppen, bestimmte Menschen, die da besonders empfänglich sind?
Spannende Frage. Also ich glaube, dass Menschen insgesamt empfänglich sind für Freundlichkeit, für das, was es ist, für diesen Ansatz, der von Freundlichkeit, von also das Bild, das Miller und Rolle, ich glaube, es gibt inzwischen 3 Bücher im Deutschen, die sind alle 10 Jahre erscheint neu. Und im mittleren Buch, ich glaube 2004 oder wann das erschienen ist, wird ein Bild verwendet, das ich super finde. Setze dich neben dein Gegenüber aufs Sofa und schau mit ihm sein Fotoalbum an. Das ist die Haltung von motivierender Gesprächsführung. Mach kein Ping-Pong. Also das Streiten über Recht haben ist das Ende von guter Kommunikation und von veränderungsförderlicher Kommunikation. Und insofern ist die Idee, setz dich neben dein Gegenüber und nicht nur virtuell am Bildschirm, sondern auch wenn ich in einem Raum mit jemandem bin, setz dich gedanklich neben ihn aufs Sofa und schau mit ihm sozusagen sein Fotoalbum an. Und dieses Gefühl des vertrauten Miteinander-Erkundens ist, glaube ich, etwas, was Menschen mögen. Und deswegen würde ich sagen, gibt es jetzt keine besondere Zielgruppe, die sozusagen sich besonders eignet. Oder ja, auch, das wäre die andere Seite der Medaille, wo es überhaupt nicht geht.
Also, genau.
Genau. Also ich glaube, das ist sehr menschlich. Und deswegen betone ich immer wieder, dass es eine Art Gesprächsführungsansatz ist. Also wir bringen Grundzüge von Motivational Interviewing in obdachlosen Einrichtungen, auch dem Hausmeister oder dem Landwirt der Einrichtung bei, der jetzt nicht in erster Linie sozialpädagogische Arbeit macht. Aber die Grundzüge dieses Gesprächsführungsansatzes und das Menschenbild kann sozusagen jeder und jede lernen. Und es ist etwas, was Menschen in der Regel mögen. Insofern gibt es da keine besonderen Präferenzen und keine besonderen Ausschlüsse. Was natürlich wichtig ist, ist, dass motivierende Gesprächsführung nicht alleine hilft. Also wenn wir das in einem Unternehmen sozusagen einer Therapeutin, einer Beraterin das beibringen, dann ist natürlich immer noch das Umfeld von großer Bedeutung. Also wenn der Chef, die Chefin mich ganz ständig demotivierend behandelt und ich muss selber motivierende Arbeit leisten, ist das äußerst kompliziert.
Also, ja, klar.
Also und auch ein Widerspruch. Also insofern wäre ein Ausschluss, wenn man so will, in Anführungszeichen, nicht an Menschen, an Zielgruppen geknüpft, sondern eher müsste man sagen, am Anfang steht das Menschenbild, das ist unstrittig. Das zweite ist Kontextklärung. Also was ist mein Auftrag? Was will ich in dieser Arbeit? Was will mein Gegenüber von mir? Was will meine Chefin, mein Chef von mir und so weiter? Also wie ist das Umfeld? Kontextklärung. Mhm. Und das dritte wäre dann die Anwendung der Methoden. Also das ist, wenn man so will, auch ein systemischer Blick auf die Anwendung von MI. Und das macht auch deutlich, wenn man Motivational Interviewing nachhaltig implementieren möchte, ist es nicht getan mit einer individuellen Schulung. Dann brauche ich sowas wie Team- und Organisationsentwicklung. Ich brauche ein Infragestellen zum Beispiel der Hausordnung, die wir seit Jahrzehnten haben, und unter dem Gesichtspunkt, wie motivierend, wie demotivierend, wie kompatibel mit dem Menschenbild von MI ist das denn? Das sind insofern eher organisationale Gründe, die dagegen sprechen, in Anführungszeichen, oder besser gesagt, an die man ran muss, um letztendlich dann MI nachhaltig zu implementieren. Es gibt möglicherweise kulturelle Unterschiede. Also das aktive Zuhören, was wir auch von der Heidelberger Schule, wenn ich so sagen will, wir machen da ja unser spezifische, auch wir haben gewisse Entscheidungen getroffen, dass wir weiter von aktivem Zuhören zum Beispiel sprechen. Andere reden von Reflexionen, wir sagen weiter aktives Zuhören, deswegen auch Heidelberger MI-Schule. Dieses aktive Zuhören zum Beispiel kommt Menschen sehr nah. Und wenn ich das jetzt in Japan machen würde, würde ich das sicher vorsichtiger und anders machen in einer Kultur, wo Gesichtsverlust, wie mir mein Schwager berichtet hat, der lange da gelebt hat, eine ganz andere Bedeutung spielt, als wir das vielleicht hier haben. Insofern gibt es selbstverständlich Unterschiede in der Anwendung, aber es gibt keine mir bekannte grundsätzliche Kontraindikation.
Und Sie sagten, das möchte ich gerne nochmal aufgreifen, zu Beginn etwas zum aktiven Zuhören und nochmal zu den Methoden. Da würde ich gerne noch wissen, welchen Methoden bedient sich MI denn oder welche Ansätze fließen da noch mit hinein?
Ja, Genau, es gibt, das ist das Spannende, dass MI auf einmal auch eine Art anwendbarer Methodenkoffer wird. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist die Grundhaltung. Aber dass hier sehr pragmatisch, sehr basal gelehrt wird und lernbar wird, wie ich in schwierigen Situationen kommunizieren kann, das ist das Wunderbare. Und es gibt eben 5 Basiskompetenzen, Basismethoden. Das ist das offene Fragen erstmal. Und das klingt für viele trivial, wenn man aber genauer hinguckt, gibt es das gar nicht. Ja, das kennen wir natürlich aus der systemischen Arbeit. Die Systemikerinnen und Systemiker sind ja Virtuosen des offenen Fragestellens.
Ja.
Und auch das Thema Wunderfrage taucht jetzt wieder auf, in Zuckerberg und so weiter. Also offene Fragen, ein Thema. Das, aber noch häufiger angewendete ist das aktive Zuhören. Es gibt den Satz bei motivierender Gesprächsführung, wir haben 2 Ohren und einen Mund. Hör doppelt so oft zu, wie du jemandem etwas sagst oder fragst. Also die Grundhaltung ist, glaube ich, auch eine gute Idee. Und deswegen ist sozusagen die am häufigsten angewendete Methode bei Motivational Interviewing das Reflective Listening, wie es im Englischen heißt. Und wir übersetzen es weiterhin in der Tradition von Thomas Gordon und Carl Rogers mit aktivem Zuhören. Und dieses aktive Zuhören ist deutlich sozusagen direktiver. Also es ist riskanter geworden im Vergleich zu dem, wie ich das früher noch vor 30 Jahren gelernt habe. Also es ist ganz betont keine Frage. Wir verzichten auf Metakommunikation, sowas wie ich höre raus, bei mir kommt an. Also dieses etwas sozialpädagogisch-psychologische Gerede, wie ich das ohne abfällig sein zu wollen rede, nenne, darauf verzichten wir und wir verzichten auch auf logische Überleitungen. Also das aktive Zuhören ist sozusagen der Ausdruck dessen, wie ich neben jemandem auf dem Sofa sitze, mit ihm das Fotoalbum anschaue und sage, oh, da hast du dich total gefreut. Das war etwas, das ging dir nahe. Hier bist du ganz durcheinander. Also dieses ist, wenn man so will, eine ganz zentrale Methode, die auch neu gelernt werden muss. Selbst für Menschen, die Gesprächspsychotherapie mal gelernt haben, ist etwas, was man neu lernen kann oder weiter lernen kann. Das dritte ist, eine einfache Methode, wenn man so will, ist Wertschätzung. Also auch eine große, wichtige Geschichte, Menschen Affirmation, Wertschätzung und Würdigung. Dann gibt es die Methode informieren und Rat anbieten, so nennen wir das. Früher hat man gelernt, mit Ratschlägen kann ich jemanden erschlagen, das ist ja auch richtig. Aber es gibt eben auch Methoden, wie ich jemandem einen Rat, eine Idee von mir, auch eine Rückmeldung von mir anbieten kann, indem ich am Anfang um Erlaubnis bitte, indem ich zum Beispiel nachfrage, was weiß jemand schon über ein Thema, indem ich dann frage, ob ich ihm was dazu sagen darf, das dann entsprechend anbiete und danach wieder frage, wie ist denn das für dich? Also im Englischen nennen wir das EPE, Elicit, Provide, Elicit, frag nach, biete an und frag wieder nach. Das wäre, und die letzte Methode, sozusagen die Basismethode wäre zusammenfassen, Art von gebündeltem aktiven Zuhören, wo insbesondere die positiven Äußerungen über Veränderungen nochmal wieder zurückgemeldet werden. Das sind die Basiskompetenzen. Und dann gibt es, wenn man so will, Methodengruppen oder wir nennen es auch spezifische Kompetenzen. Das eine ist das große Thema geschmeidiger Umgang mit Widerstand. Also da gibt es eben als Methodengruppe 9 Untermethoden, zum Beispiel überzogenes aktives Zuhören. Das wird anderswo auch drastifizieren genannt. Was weiß ich, eine Pubertierende, wie ich sie früher zu Hause hatte, sagt, auf meine offene Frage, wie war es denn heute in der Schule? Und dann kommt eine etwas widerständige Antwort, die da lautet, wie soll es denn schon gewesen sein? Und ich antworte, es war genauso beschissen wie immer. Es war genauso blöd wie immer. Und das ist überzogenes aktives Zuhören. Es könnte sein, dass dann die Antwort ist, nee, heute war die Evi wieder da, das hat mich gefreut. Also überzogenes aktives Zuhören als eine Methode von 9 Methoden des geschmeidigen Umgangs mit Widerstand. Eine andere Methode wäre hier Wahlfreiheit betonen. Sie entscheiden selbst. Ich kann nicht und will nicht für Sie entscheiden. Sie entscheiden selbst, was Sie mit dem machen. Eine Methode wäre auch sich entschuldigen. Es tut mir leid, dass es falsch angekommen ist. Es gibt weitere Methoden des aktiven Zuhörens, die beim Umgang mit Widerstand eine Rolle spielen, zum Beispiel Ambivalenz widerspiegeln. Einerseits würden Sie gerne was anders machen, andererseits trauen Sie sich noch nicht ganz zu. Es gibt die berühmte Methode des Reframing. Ihre Freundin nörgelt ständig an Ihnen rum wegen des Trinkens zum Beispiel. Und ich höre bei Ihrer Freundin aber auch Sorge raus. Ihre Freundin scheint sich sehr zu sorgen um Sie. Also wo ich sozusagen hier eben das halbvolle statt des halben leeren Glases anbiete. Das sind ein paar Methoden des geschmeidigen Umgangs mit Widerstand, die man lernen muss. Und das ist das Schöne bei MI, dass es dann so ein bisschen ist wie Sport lernen. Also ja, man kann ein paar Sätze sammeln, die schwierig sind im Umgang mit Klientinnen und Klienten oder mit wem auch immer. Und dann kann man daran üben, den geschmeidigen Umgang mit Widerstand. Das Ziel von motivierender Gesprächsführung ist Change Talk entlocken. Also Change Talk heißt positives Reden über Veränderung.
Ja, okay.
Ja. Und wenn man so will, kann man das hypnosystemisch wahrscheinlich nennen, dass wir uns in einer Art Lösungstrance reden. Indem wir positiv über Veränderung sprechen, wird eine Veränderung viel wahrscheinlicher, als wenn ich negativ darüber spreche. Und das nennen wir Change Talk. Dafür gibt es dann wieder verschiedene Methoden, wie ich das entlocken kann. Zum Beispiel die Frage, wie wichtig ist dir eine Veränderung auf der Skala von 0 bis 10? Und da könnte jetzt der, sag ich mal, der Raucher sagen, eine 8. Dann könnte ich ihn auch fragen, wie zuversichtlich bist du, dass du schaffen wirst? Und der Raucher würde sagen, 2. Beim Alkoholiker wäre es genau andersrum. Wie wichtig ist dir eine Veränderung deines Alkoholkonsums? 2. Wie zuversichtlich bist du? 8. Also es könnte eben sozusagen hier auch etwas sein, womit ich dann arbeiten muss. Also was passiert? Du sagst 2, das ist nicht eine 0. Das ist dir nicht ganz egal. Und was müsste passieren, um sozusagen zu einer 5 zu kommen? Das ist ja Dinge, die wir von Steve DeShazer kennen, gut aus der Kurzzeittherapie. Und die Frage, wie wichtig ist dir in der Veränderung, betrifft klassisches Change Talk, mein Wollen, die Wichtigkeit der Veränderung. Wir haben aber eben auch, wie zuversichtlich bist du? Und das betrifft eher mein Vertrauen in meine Selbstwirksamkeit, mein Selbstvertrauen. Und so haben wir als Unterpunkt, und das ist dann auch nochmal die Operationalisierung dieses Prinzips Hoffnung geben, haben wir das, was wir Confidence Talk nennen, als einen Unterpunkt von Change Talk. Also wie kann ich eben Menschen dazu bringen, dass sie wieder ein Stück Selbstwirksamkeit, Glauben an sich selber, Hoffnung bekommen? Und da sind dann solche Fragen wie, wie zuversichtlich bist du? Oder du hast so viele negative Erfahrungen gemacht, was für Positives kannst du, welche Lehren kannst du daraus ziehen? Oder jetzt auch wieder dieses eben Informieren und Rat anbieten, zu sagen, wenn du Lust hast, sage ich dir mal, was andere in deiner Situation gemacht haben. Aber willst du das überhaupt hören? Also das wären dann wiederum Methoden des Confidence Talks entwickeln. Beim Change Talk haben wir natürlich auch noch einige Methoden, zum Beispiel eben die Wunderfrage von Insek und Berg, woran würden Sie merken, dass die Veränderung eingetreten ist? Also mit anderen Worten, hier wird Sehnsucht geweckt. Das ist das, was wir machen. Es sind insgesamt 3 Methodengruppen und 5 Einzelmethoden, die ich hier gerade dargestellt habe. Und das ist das methodische Rüstzeug, was MI uns geben kann.
Wow, sehr umfangreich, sehr spannend. Können Sie uns da gleichzeitig vielleicht auch ein Beispiel nennen für ein besonderes Erfolgserlebnis, was Sie in Ihrer Arbeit gemacht haben?
Es gibt viele Erfolgserlebnisse, die wir haben. Wir haben das, wir haben ja zum Beispiel eben kontrolliertes Trinken mitentwickelt, zusammen mit Joachim Körbel und da haben wir ein ambulantes Gruppenprogramm entwickelt und wenn ich da so an den schwierigsten Klienten denke, den ich da jemals hatte,
ja,
narzisstisch strukturierter, widerborstiger junger Mann, bei dem das kontrollierte Trinken sehr schwer fiel und die Art, mit ihm so umzugehen, hat dann dazu geführt, dass er am Ende des Gruppenprogramms selber gesagt hat, ich kriege mit, dass ich nicht kontrolliert trinken kann, ich möchte abstinent werden. Also dieses Entlocken von dem, was jemand eigentlich will, jemanden dahin führen, das ist für mich jetzt in meinem sozusagen Berufsleben ein markanter Fall gewesen, weil er mir einfach auch so nahe gegangen ist und weil es von außen betrachtet so schwierig schien. Aber das, ich glaube, Eindrucksvollste für mich ist, dass das Arbeiten mit Menschen so einfach geworden ist. Also, na, einfach ist ein schwieriges Wort. Aber dass es leichter geworden ist, dass sozusagen das Zurücklehnen mehr Teil meiner Arbeit geworden ist. Und das höre ich von unglaublich vielen Menschen, die MI lernen, dass sie zum einen sagen, sie fühlen sich wiedererkannt sozusagen. Also sie finden etwas wieder, was sie immer schon gedacht haben. Und hier ist es dann quasi konkret operationalisiert. Und es tut ihnen gut, in der Arbeit so zu arbeiten, weil sie einfach weniger kämpfen müssen, weil sie sich weniger verausgaben, weil sie wirklich auch ein Stück Burnout-Prävention betreiben. Und dafür gibt es inzwischen auch von der TU in Braunschweig Studien, die das gut belegen. Also das ist etwas, da wir ja mit Tausenden von Fachkräften arbeiten, oder Tausende haben wir schon geschult, ja. Das ist natürlich auch ein großer Punkt, neben dem, dass zahlreiche Meta-Analysen gezeigt haben, MI ist wirklich wirksam, ist hilfreich, ist das etwas, was für mich einfach auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass einfach die Arbeit im sozialen Bereich ist super anspruchsvoll, super wichtig, dass sie aber ein Stück leichter wird. Und das ist etwas, was ich gerne auch immer wieder betone. MI ist Burnout-präventiv.
Ja. Total schön. Jetzt interessiert mich auch, in der Abmoderation habe ich ja gesagt, Sie machen auch MI in Gruppen, in Teams. Ja, ja. Das ist natürlich auch nochmal ein sehr interessanter Punkt. Wie können wir uns denn Motivational Interviewing in Supervision, in der Teamarbeit vorstellen?
Ja, da machen wir ja auch hier bei Quest auch eine Ausbildung zum MI-Coach und Supervisor. Ich sag mal, ich mache das ja schon seit 30 Jahren hier, Supervision, und der Klassiker bei Supervision war ja so ein bisschen auch psychoanalytisch, ich schätze die Psychoanalyse sehr, aber in psychoanalytisch dominierten Supervision war es vor Jahrzehnten und ab und zu ist es immer noch so, dass jemand mit einem Fall in die Supervision geht und mit einem persönlichen Problem wieder rausgeht. Und das ist nicht wirklich attraktiv.
Ja.
Also wenn ich einen Fall reinbringe und ich bin dann auf mich selber zurückgeworfen, was ja eine gute Idee sein kann, aber sollte ich zumindest so machen, dass ich das motivational gut begleite. Also die Grundidee für mich wäre, dass ich Supervision in Gruppen so mache, dass die Menschen gerne wiederkommen. Dass man wirklich auch ein Stück Motivationsarbeit immer mitlaufen lässt. So wie Fortbildung Burnout präventiv sein sollte, so ist Supervision auch so angedacht für mich, dass ich die Motivation der arbeitenden Menschen als zentrales Thema im Mittelpunkt habe und natürlich auch durch MI in der Supervision wiederum vermitteln kann, wie ich Klientenarbeit auch mit motivationalen Aspekten sozusagen fördern kann. Also MI in Gruppen bedeutet letztendlich für mich und in der Supervision, aber auch in anderen Gruppen, dass ich MI auch mit Moderationstechniken, sozusagen auch mit dem Moderationszyklus, den Seifert beschrieben hat, verbinde. Und dass ich zum Beispiel den Wert einer Runde sehr viel stärker durch MI nochmal in Gruppen betonen kann, wo ich sage, wir machen eine Runde, aber jeder darf auch nichts sagen. Völlig freiwillig. Alle dürfen selbstverständlich auch lügen. Sie müssen hier gar nichts. Aber trotzdem mache ich eine Runde. Ich würde gerne von jedem wissen, wie es ihr geht oder welches Anliegen da ist. Und das heißt, das klingt relativ trivial, aber ich glaube, wenn ich das mit dem MI-Geist mache, dann entsteht in der Gruppe eine Art von Kohärenz und auch Vertrauen, das die Gruppe trägt. Das ist etwas, was aus meiner Sicht wirklich eine besondere Energie gibt. Und das gilt für Supervision genauso wie für, was weiß ich, Meetings vielleicht oder andere Gruppen, die man macht, oder psychoedukative Gruppen. Auch das aktive Zuhören in Gruppen. Also ich stelle in der Gruppe eine Frage und niemand sagt was. In klassischen Supervisionen hätten wir es unendlich geschwiegen. So habe ich das am Anfang meiner Tätigkeit, als ich den Termin noch nicht kannte, auch gemacht, weil ich dachte, das gehört dazu. Inzwischen würde ich dem Schweigen aktiv zuhören. Also ich würde der Gruppe eine Frage stellen und dann würde ich sagen, die Frage ist ganz schön schwer. Oder sie denken noch nach. Oder die Frage passt überhaupt nicht. Also mit anderen Worten, ich würde dem Schweigen der Gruppe aktiv zuhören und zweierlei bewirken. Zum einen würde dann nicht mehr geschwiegen werden und zum anderen würde ich wieder etwas entlocken. Ich würde wieder zu Antworten einladen, ohne zu drängen. Und das sind zwei Beispiele vielleicht, wie man das in Gruppen machen kann. Aber ein großes Thema, das mich persönlich sehr, sehr interessiert und mein Steckenpferd ist, wie kann man das in Gruppen machen?
Ich finde es sehr spannend. Ich hätte an der Stelle noch eine abschließende Frage an Sie für all diejenigen, die das jetzt auch so gehört haben, wie ich, und denken, wow, oder das vielleicht auch noch nicht kannten und jetzt mehr erfahren möchten oder sich auch weiterbilden möchten. Ja. Gerade für die Fachkräfte, wo können Sie denn die Ausbildung machen? Was brauchen Sie für Voraussetzungen? Wie lange dauert so eine Ausbildung? Wo finden die aktuell statt, auch in der besonderen Zeit? Vielleicht können Sie uns da noch mal mehr Informationen geben.
Sehr gerne. Genau, wir sind ja ein Bildungs- und Beratungsinstitut, also GK-Quest-Akademie in Heidelberg, im Internet auch leicht zu finden unter gk-quest.de. Und wir machen die wahrscheinlich, ich glaube, weltweit längste Ausbildung mit insgesamt 3x3 Tagen. 9 Tage sind unsere Grundausbildung. Aber die ersten 3 Tage davon sind das, was ich jedem und jeder empfehlen würde, die oder der MI lernen möchte. Also man kann Motivational Interviewing nicht durch ein Buch lernen. Das ist eine ganz klare Erkenntnis. Theresa Moyers und Bill Miller haben das auch gut analysiert und wissenschaftlich beleuchtet. Also Buch alleine ist okay, aber hilft nicht, um es zu lernen. Also aus unserer Erfahrung sind 3 Tage, um das gesamte Konzept kennenzulernen und alle Methoden mal auch im Geschmack kennengelernt zu haben. Also wie fühlt sich das an? Das ist das, was man braucht. Und dann kann man sich ja entscheiden, ob man weitermachen will oder nicht. Also bei uns ist es so, dass wir eben 3 Tage Grundausbildung, die Basics machen, im zweiten Teil der insgesamt 9 tägigen Ausbildung dann nochmal wiederholen, das Thema Ziele insbesondere vertiefen, also die spezifischen Kompetenzen, Change Talk, Confidence Talk, die genannten Prozesse nochmal genauer angucken. Und im dritten Teil wird dann schon supervisorisch und auch an Fällen gearbeitet. Das ist bei uns die inzwischen doch auch einfach gut besuchte und inzwischen auch vielfach bewährte Ausbildungsform. Aber wie gesagt, 3 Tage würde ich allen empfehlen. Es ist eine Gefahr, dass man denkt, oh, es kommt mir so vertraut vor, ich mache mal irgendwie nur ein Buch oder mache einen halben Tag oder so. Das reicht sicherlich nicht aus. Also ich hatte Leute in Gruppen, die hatten 3 Therapieausbildungen und haben dann gesagt, wow, es ist durchaus anspruchsvoll, das so Einfache nochmal wirklich gut zu lernen, das so einfach Wirkende. Und wir sind erstaunt, wir hätten das nicht gedacht, jetzt vor einem Jahr haben wir keine MI-Ausbildung remote uns vorstellen können, also am Bildschirm. Und inzwischen machen wir diese 9 Tage wirklich auch am Bildschirm. Wir machen sie remote. Wir nennen es Remote, weil wir quasi das Gleiche machen, was wir aus der Nähe machen würden, machen wir es aus der Ferne. Und wir sind total erstaunt, wie gut das geht. Also es ist wirklich enorm. Und es gibt ja so eine weltweite MI-Community, darüber wird ja auch weltweit diskutiert. Und sehr viele Menschen sind sehr erstaunt und auch froh, dass man das so weitergeben kann. Ich denke, so ein bisschen fehlt möglicherweise, dann ist die Nähe doch nochmal ganz gut. Aber letztendlich ist völlig klar, man kann auch eine Ausbildung in MI remote machen. Und die Voraussetzungen sind es gibt keine Voraussetzungen. Jemand, die oder der sich dafür interessiert, ist herzlich willkommen, das zu erfahren und zu lernen und entsprechend dann auch umzusetzen. Weil es Gesprächsführung ist und wir Gesprächsführung ja sowieso machen. Wir machen Gesprächsführung, ob wir wollen oder nicht. Wir tun es in der Regel. Man kann nicht kommunizieren und in der Regel führen wir Gespräche. Und sich da bewusster zu werden über das, was ich tue und auch Dinge zu lernen, die das Ganze freudvoller und freundlicher und zielorientierter und empathischer machen, ist, glaube ich, immer wertvoll. Kann man machen. Kann man empfehlen. Ja.
Super, vielen Dank. Ich werde die Seite auch gerne nochmal unten verlinken. Dann können diejenigen, die mehr Informationen haben wollen, sich da auch nochmal mehr Informationen holen. Und ich fand das so schön, dass Sie dieses Wort schmecken verwendet haben, weil ich habe letztens auch nochmal etwas Schönes gelesen, wenn ich Menschen erzähle, wie Schokolade schmeckt und das beschreibe, die sie aber noch nie probiert haben, werden sie nie wissen, wie es wirklich schmeckt, wenn sie es nicht selbst probiert haben. Und das finde ich deshalb auch nochmal so schön. Also wer es wirklich erfahren möchte oder sich ausbilden möchte, ein Buch allein reicht da meiner Meinung nach auch nicht. Also wie gesagt, die Adresse ist unten verlinkt. Und ja, Herr Gehring, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und für dieses tolle, spannende Interview, für diese tiefen Einblicke. Und alle Fragen werden von uns in den Kommentaren beantwortet. Also wer Fragen hat, einfach Fragen stellen. Wir sind da und ja, ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank.
Danke sehr. Hat Spaß gemacht. Danke. Tschüss. Ciao.